Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg, Folge 60. 60 Ausrufezeichen. OMG, die Zeit rast. Bloß kein Druck, Jessica, bloß kein Druck. Nein, nein, ist ja nur Folge 60. Also habe ich mal recherchiert, welches Thema ich zum Aufhänger für diese Folge machen sollte. Folge 60. Was gibt denn die Zahl 60 so her? Was glaubst du? Was kann man mit der Zahl 60 machen? Ich habe also mein Notebook aufgeklappt und mich in die Tiefen des Internets gestürzt. Was war der erste Eintrag, den ich da gefunden habe? Zahl 60? Das babylonische Zahlensystem basiert auf der Zahl 60. Okay, weiter. In der Geometrie gibt es 60 Bogenminuten und der Winkel eines gleichseitigen Dreiecks ist auch 60. Okay, weiter. Die nächste Seite im Internet angeklickt. Was stand dann da? Was bedeutet die 60 spirituell? Da stand, die Engelszahl 60 ist eine Botschaft ihrer Engel, dass sie bald in Liebe, Gesundheit und in allem Guten des Lebens erblühen werden. Okay, vielleicht gibt ja die nächste Seite was für den Podcast her. 60 gilt vielfach als heilige Zahl. Aha, 60 ist 6 mal 10. Nee, das hilft mir auch nicht weiter. In der Zeitmessung spielt die Zahl 60 eine ganz besondere Rolle. Eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute hat 60 Sekunden. Und wenn ich so weitermache, dann schaltest du spätestens in 60 Sekunden aus. Weiter. Im chinesischen Kalender ist 60 ein ganzer Zyklus und 60 war früher auch mal das Alter der Rente. Jetzt denkst du dir ganz bestimmt, Jessica, wenn du so weitermachst, dann machst du so weiter, bis du in Rente kommst. Du musst einen anderen Ansatz finden. Da sage ich dir, du hast recht. Ja, wir müssen einen neuen Ansatz nehmen. Deswegen 60 jetzt weg. Welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute den 30. April. Was ist denn so alles am 30. April passiert? Was ist denn da so grundsätzlich los im April? Der erste Mittwoch im April ist Tag der älteren Generation und der vierte Donnerstag, das ist der Girls' Day. Heute, am 30. April, ist Welttag der Frisuren, Tag des Tierarztes. Internationaler Tag des Jazz. Auch Walpurgisnacht ist heute. Ebenso Tag der Weinbeeren. Und es ist der Tag der Ehrlichkeit. Genau das möchte ich jetzt mal sein. Ich möchte mal ganz ehrlich meine Meinung hier raushauen. Vorab, ich war mal wieder auf Instagram unterwegs und da hat die liebe Maria mir was geschrieben. Maria hatte ganz viele tolle Ideen für den Podcast. Vielen Dank an dieser Stelle an dich. Grüße an Maria hier raus. Sie hatte eine Idee, die möchte ich jetzt aber aufgreifen, weil das ist eine super Vorlage. Maria hat sich Ideen für den Mietergarten gewünscht. Also, was kannst du machen, wenn du einen Garten nur zur Miete hast? Danke für diese Vorlage. Und wenn du, genau wie Maria, auch eine Idee für diesen Podcast hast, dann schreib mir doch einfach. Du findest mich auf Instagram als Gartencoach oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich immer über gute Ideen. So, jetzt möchte ich mal ehrlich sein. Du kennst bestimmt diese leeren Gärten, also da nur Rasen, Betonplatten, vielleicht irgendeine vernachlässigte Hecke, ein paar traurige Alibisträucher. Gerade Mietergärten werden oft komplett stiefmütterlich behandelt. Es gibt auch Vorgärten, die sehen genauso traurig aus. Und ich möchte jetzt mal ehrlich sein, ich finde das total schade. Warum? Weil man darf doch einfach nur dankbar sein, wenn man da draußen ein Stück Welt bewirtschaften darf. Ob du da Gemüse anbaust oder mit deinen Kindern eine gute Zeit verbringen willst. Jede Nutzung ist besser als einfach diese traurige, ja, Vernachlässigung, diese Gartenvernachlässigung. Sprichst du dann mit dem, ja nicht Besitzer, sondern mit dem Mieter eines solchen Gartens, kommt ganz oft die Antwort, ja, ich will hier ja nicht so lange wohnen. Ich möchte hier auch nicht so viel Geld investieren. Das ist ja dann alles verschenkt, das muss ich ja alles hier lassen, da lohnt sich das gar nicht. Ja, ein Garten zur Miete ist ein Garten auf Zeit. Und viele Menschen wollen sich nicht die Mühe machen, viel Zeit oder Geld in einen Raum zu investieren, wo sie nicht lange bleiben werden. Wenn so jemand ein Haus mietet oder die Erdgeschosswohnung, dann ist der Garten im Regelfall einfach nur ein Ort, wo die Wäsche aufgehängt wird oder wo du deine Mülltonnen aufstellen kannst. Aber ganz ehrlich, denk mal zurück, denk mal an das Jahr 2020, das Jahr da drauf. Wenn uns das nicht eines gelehrt hat, Dann, dass jeder Außenbereich wertvoll ist. Man kann doch auch diesen Mieter dieses Gartens fragen, warum hast du dich denn für ein Haus mit Garten entschieden oder die Erdgeschosswohnung mit Gartenanteil, wenn du überhaupt nichts mit deinem Garten machen möchtest? Auch in einer Mietwohnung kann ein Garten dir genauso viel Potenzial bieten. Aufenthaltsqualität und Freude. Auch in einer Mietwohnung kannst du Biodiversität bei dir im Garten da fördern. Auch in einem Mietgarten kannst du gärtnern. Auch ein Mietgarten kann ein wunderbarer Ort für dich und deine Familie und deine Freunde sein. So. Wir reden in dieser Podcast-Folge mal über den Garten zur Miete und was du tun kannst, um aus diesem traurigen Ding da tatsächlich einen schönen Ort zu zaubern. Bevor du aber jetzt gleich losrennst und in deinem Mietgarten anfängst, alles umzugraben, schau auf jeden Fall in deinen Vertrag. Mietverträge sehen unterschiedlich aus, von ganz streng bis zu ganz locker. In einigen ist ganz konkret geregelt, wie und wo und was du in deinem Garten tun sollst, nicht tun kannst. Dazu weiterhin ist auch wichtig zu unterscheiden, ob du in einem Einfamilienhaus zur Miete lebst oder in einem Mehrfamilienhaus. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Vorgaben. Wenn du zur Miete wohnst, empfehle ich dir auf jeden Fall den Blick in den Vertrag, bevor du da draußen im Garten loslegst. Ich bin kein Rechtsanwalt, ich kann dir hier keine Infos zur rechtlichen Lage geben, aber in dieser Podcast-Folge habe ich ein paar schöne Tipps und Ideen für dich, wie du in deinem Mietgarten doch noch etwas Gartenzauber, ja, bringen kannst. Bevor wir einsteigen, was glaubst du, was ist die Herausforderung bei einem Garten zur Miete? Die meisten denken, dass jegliches Invest in diesen Garten umsonst ist. Weil am Ende, nach Ablauf der Mietzeit, musst du alles zurücklassen. Wenn du einen Mietvertrag hast, in dem steht, dass du den Garten genauso übergeben musst, wie du ihn damals bekommen hast, dann muss dein schöner Garten, in den du da die letzten Jahre gegärtnert hast, zurückgebaut werden in langweilige, sagen wir mal, Rasenfläche mit Hecke. Dann muss alles da wieder raus, dann war alles für umsonst, dann kannst du da deinen schönen Garten vergessen. Und ich sage dir, nein, das musst du nicht. Zurücklassen musst du nur das, was schon vorher im Garten war. Alles andere kannst du mitnehmen. Starten wir mal in diese Folge rein. Und jetzt kommt mal ein Spoiler. Auch in einem Mietgarten kannst du wundervolle Staudenbeete haben, schöne Sträucher dir anpflanzen und du musst am Ende nicht Goodbye sagen. Wir nehmen jetzt mal für diese Podcast-Folge einen ganz 0815 durchschnittlichen Garten. Terrasse, Rasen, Stabgitterzaun drumherum. Ein paar Sträucher vielleicht noch entlang der Grenze. Ja, du siehst schon, super aufregender Garten und schön pflegeleicht. Diesen Garten willst du jetzt die nächsten Jahre bewirtschaften. Dieses Mietobjekt hast du jetzt, ich sag mal, auf 5 Jahre, denkst du mal, wirst du da zur Miete wohnen. Was machst du jetzt als erstes? Also was machst du wirklich als allererstes? Du machst die Terrasse sauber. Ja, du reinigst die Terrasse. Erstmal das ganze Unkraut, was da an den Rändern hochwächst, das fliegt erstmal raus. Die Fugen werden notfalls ausgekratzt. Vielleicht musst du ja auch mit dem Terrassenreiniger ran und dann gehst du auf die Knie und bürstest die Platten dann mit einer groben Bürste. Schrubb, schrubb, sorry, ja, tut mir leid. Aber das Reinigen der Terrasse ist wirklich wichtig und ich erkläre dir auch warum. Auch wenn wir uns gern ums Putzen drücken, müssen wir uns doch eins eingestehen, es tut uns gut. Tatsächlich gibt uns ja dieses Putzergebnis oder auch Ausmisten oder Aufräumen, das gibt uns Zufriedenheit. Das ist eine unmittelbare Belohnung, ein Gefühl der Vollendung. Du hast das jetzt durchgezogen, wenn ein Raum wirklich sauber ordentlich ist. Du kennst diesen Effekt bestimmt. Hast du mal deinen Schrank aufgeräumt, also deinen Kleiderschrank? Richtig aufgeräumt, also alles raus, alle Pullis. Aua, das ist von meiner Hand, die geknackt hat. Ah, ja, ist nichts, wenn man alt wird. Also, ich höre jetzt auf, mit den Armen zu wedeln. Du kannst dir ja vorstellen, wie du da die Pullis aus dem Schrank holst, die Hosen, die T-Shirts, die Socken, alles raus, alles hinter dich aufs Bett. Dann wird alles durchgesehen, aussortiert und zum Schluss gefaltet und ordentlich in den Schrank gelegt, gehangen. Wenn du dann vor dem Schrank stehst und du guckst auf dieses Werk, auf diesen aufgeräumten Schrank, der sieht aus wie aus dem Modegeschäft, es gibt dir ein tiefes Gefühl der Befriedigung. Du hast es durchgezogen bis zum Ende und als Belohnung bekommst du da diesen schönen, adretten Anblick. Genau das machst du jetzt auch mit dieser Terrasse. Denn auf dieser Fläche wirst du die meiste Zeit in einem Garten zur Miete verbringen. Durch das Saubermachen der Terrasse passiert aber auch etwas mit dir und mit deiner ja gemieteten Terrasse. Du hast Zeit mit dem Boden verbracht, du hast da Energie investiert und damit eignest du dir diesen Raum ja auch ein bisschen an. Es wird jetzt deine Terrasse und auch das ist wichtig, dass du dich da auf deiner Terrasse heimelig wohlig fühlst und nicht immer das Gefühl hast, es ist nicht dein Zuhause. Jetzt sagst du mir, ah Jessica, meine Terrasse, die ist einfach nur doof. Billiger Betonstein, ja unterstes Fach, geht gar nicht. Nun, wenn deine Terrasse wirklich hässlich ist und wirklich auch nicht mehr zu reinigen ist, dann kannst du sie alternativ verstecken. Der schnellste, billigste und einfachste Weg ist mit einem Outdoor-Teppich. Es gibt Teppiche für den Außenbereich und mittlerweile richtig viel Auswahl in unterschiedlichen Größen und Farben. So ein Outdoor-Teppich hat für dich einen zusätzlichen Vorteil, denn dein Außenbereich wirkt durch einen Teppich gleich wie ein Wohnbereich und das macht es insgesamt gemütlicher. Du hast dann auch einen Punkt definiert, da bei dir auf der Terrasse, da durch den Teppich, durch diese Insel, diese Wohninsel, da hast du eine Zonierung geschaffen. Wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, ich habe schon ganz oft über klare Kanten gesprochen. Klare Kanten definieren Räume. Das müssen nicht immer vertikale Elemente sein, das können auch Elemente auf dem Boden sein. Eine gute, klare Zonierung da bei dir im Garten, egal ob Mietgarten oder dein eigen, machen den Raum geordneter, lassen ihn dadurch wertiger wirken und strukturieren ihn, bringen gleichzeitig auch noch Spannung da in deinen Garten. So ein Outdoor-Teppich funktioniert sofort. Außerdem ist er definitiv günstiger als ein neuer Plattenbelag. So, Terrasse ist sauber, der rote Teppich ist ausgerollt. Für wen? Für deine Gartenmöbel. So, und an dieser Stelle muss ich sagen, kann ich das kostengünstig, das Schild muss ich hier runternehmen. An dieser Stelle möchte ich dir empfehlen, in hochwertige Gartenmöbel zu investieren. Das hat viele Vorteile für dich. Und jetzt fragst du mich vielleicht, welche sind denn das? Also da wäre zu einem die Langlebigkeit. Hochwertige Gartenmöbel, die sind in der Regel aus robusten Materialien gefertigt. Die sind widerstandsfähig gegen Wetter, halten länger, müssen seltener ersetzt werden und das wiederum erspart dir auf lange Sicht Kosten. Weiter geht's mit Komfort für dich. Hochwertige Möbel bieten oftmals durch ergonomisches Design oder hochwertigere Polsterungen mehr Komfort, ein besseres Sitzen für dich. Und das bedeutet, dass du da draußen auf der Terrasse deine Zeit genießen kannst, weil du sitzt da auf einem gemütlichen Gartenmöbel und nicht auf einem, wo du die ganze Zeit hin und her ruckelst und sagst, ah, hier stimmt was nicht, die Lehne, die piekt mich da hinten im Rücken oder der Stuhl ist insgesamt zu eng und das presst dann hier immer an den Oberschenkeln. Komfort ist ganz wichtig. Hochwertige Gartenmöbel sind oft, behaupte ich jetzt mal an dieser Stelle, ansprechender gestaltet. Die können das Gesamtbild deines Gartens oder vielleicht auch nur deiner Terrasse und deinem Balkon wirklich aufwerten. So ein hochwertiges Möbel, das lädt dich ja praktisch ein, da Platz zu nehmen. Jedes Mal, wenn du dann auf deine Terrasse kommst, dann siehst du da dieses Möbelstück und hast ein gutes Gefühl. Weil es ist einfach schön, so auf einem Lounge-Sofa zu lümmeln, die Zeit da draußen zu genießen. Ist doch ein viel schöneres Gefühl, als da auf so einem stapelbaren, abwischbaren, robusten Plastikstuhl zu hocken. Du musst ja nicht gleich High-End-Designer-Möbel kaufen. Aber halt auch nicht besagten, ach doch so praktischen Plastikstuhl. So, welchen Vorteil hast du noch? Im Regelfall weniger Aufwand. Denn solche Möbel sind oft aus hochwertigen Materialien, Teakholz, Alu oder Edelstahl angefertigt. Und das bedeutet weniger Zeit und Aufwand für deine Möbel und mehr Zeit für ja, Gartenzeit. Nicht zu vergessen, Nachhaltigkeit und natürlich mit hochwertigen Möbeln kommen oft auch längere Garantien. Also, die Investition in hochwertige Gartenmöbel bringen nicht nur für dich dort mehr Komfort und da eine ansprechende Optik und auf lange Sicht betrachtet, können hochwertige Gartenmöbel tatsächlich wirtschaftlich auch sinnvoll sein. Der letzte Grund, warum du in hochwertige Möbel investieren solltest, nicht nur wegen Komfort und positiver Emotion und der Ästhetik da bei dir auf der Terrasse, du nimmst sie doch nach dem Umzug mit. Das sind doch deine. Du musst dann nicht auf einem Plastikstuhl hocken, auf einer useligen Terrasse. mach es dir schön. So, ganz naheliegend, wenn du einen Garten zur Miete hast, Töpfe, Pflanzgefäße, Container, Tröge, das ist das Erste, woran du denken kannst. Die kannst du nicht nur nach Herzenslust genau so bepflanzen, wie du das möchtest. Nein, auch die packst du in den Umzugswagen und nimmst sie in dein neues Zuhause mit. Das sind deine. Aber nicht nur auf dem Boden kannst du mit Töpfen arbeiten, du kannst auch mit Hängekörben arbeiten oder mit Ampeln. Da kannst du aus den Vollen schöpfen. Entweder du bepflanzt sie selber oder aber du kaufst schon fertig vorgepflanzte Ampeln da. Die gibt es in jedem guten Gartencenter in der Gärtnerei. Mein persönlicher Favorit, wenn es um das Bepflanzen von Hängeampeln da draußen, egal ob nun für Balkon oder für Terrasse geht, ganz klar Erdbeeren. Es gibt speziell gezüchtete Erdbeersorten, extra für solche hängenden Töpfe. Da wachsen dann die Erdbeeren wie so ein kleiner Wasserfall herunter. Das sieht nicht nur ausgesprochen apart aus, sondern du hast dann auch immer noch was zum Naschen. Also gleich zweifach Freude. Da gibt es dann so lustige Sorten wie Flowerberry oder die Erdbeere Rosalie. Eine andere Hängeerdbeere heißt Hummi. Dann wären da noch Pink Princess oder Viva Rosa. Auch mit Hochbeeten kannst du prima arbeiten. Ja, die sind nicht so mobil, aber auch die kannst du, wenn du umziehst, mitnehmen. Also zusammengefasst, alle mobilen, demontierbaren oder tragbaren Gefäße. Alles, wo du Erde reinpacken kannst, damit kannst du im Mietgarten arbeiten. Jetzt sagst du aber, Jessica, das ist mir klar und auch nichts Neues. Ich möchte aber ein Beet anlegen. Ich möchte da in meinem Garten zur Miete wirklich gärtnern. Ich hätte auch gern ein paar Sträucher, diese kleinen Alibi-Sträucher, die sind ja einfach nur traurig. Ich möchte ja vielleicht auch was ernten bei mir im Garten. Geht das auch auf Zeit? Das wäre doch total schade, wenn ich da nach 5 Jahren, wenn mein Mietvertrag dann ausgelaufen ist, dann muss ich das ja alles zurücklassen. Dann habe ich da ja vielleicht 5 Jahre schön was von gehabt, aber bezahlen tut mir das doch keiner. Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit? So eine Art Quadratur des Kreises, was jetzt nicht gleich Blumenwiese ist. Ich möchte gerne bei mir gärtnern. Ich möchte doch einen schönen Garten mit schönen, üppigen Blüten. Aber ich möchte dann nicht nach 5 Jahren einfach winken und Abschied nehmen. Geht das? Und dann sage ich dir, klar, du kannst auch ein Beet auf Zeit anlegen. Das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Fangen wir mal mit den Blüten an. Du kannst jedes Jahr einjährige Pflanzen kaufen und da in dein Beet reinsetzen. Solche Pflanzen, einjährige Pflanzen, die sind bei uns nicht winterhart. Die wachsen also eine Vegetationsperiode und in der kalten Jahreszeit, da gehen die dann ein. Dann sagst du an dieser Stelle vielleicht, Jessica, ich bin ein totaler Anfänger. Ich habe noch nie einen Garten gehabt, noch nie einen Balkon, ich habe noch nie einen Topf bepflanzt. Wenn ich da in die Gärtnerei gehe, wo finde ich denn da einjährige Pflanzen? Dann kann ich dir ganz grob sagen, grob die Verortung. Es gibt in solchen Gärtnereien meistens 2 Bereiche. Der eine Bereich ist draußen an der frischen Luft und dann gibt es einen Bereich, der ist drin. Da stehen die Töpfe meistens auf so großen Tischen oder sind hübsch angeordnet. In der Regel und auch wirklich nur als ganz grobe Einteilung. Alles, was da draußen steht, an der frischen Luft, das ist mehrjährig. Alles das, was drinnen steht und üppigst blüht, ist einjährig. Wenn du bei dir im Garten mit einjährigen Pflanzen arbeiten möchtest, auf welche Vertreter dieser Pflanzengruppe kannst du denn dann setzen? Kornblumen zum Beispiel, Ringelblumen, mein heißgeliebtes Löwenmäulchen, die Edelwicke gibt es noch, Jungfer im Grün, Strohblumen. Richtig gut finde ich auch die Spinnenblume, die habe ich auch bei mir sehr oft auf der Terrasse. Kosmeen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Richtig groß werden Sonnenblumen, Wunderblume. Kapuzinerkresse, die darf sowieso nicht fehlen. Ich werde ganz bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge machen zu einjährigen Pflanzen. Wurde auch schon nachgefragt. Mache ich bestimmt. Die sind einfach schön. Die blühen super üppig. Aber, jetzt kommt das große Aber, du musst da jedes Jahr neu ran. Sommerblumen, einjährige Pflanzen. Der Name ist Programm 1 Jahr. Und dann ist Schluss. Dann musst du im nächsten Frühjahr wieder ran. Und solche einjährigen Pflanzen, die kannst du auch nicht einfach so im Februar, März da in dein Beet reinsetzen. Du musst eigentlich warten. Die kommen bei uns mit den kalten Temperaturen nicht klar. Wenn es dann friert und du hast da schon Einjährige draußen im Garten oder auch die ein oder andere Gemüseart, die mit Frost nicht klarkommt, dann ja. Wenn du dir da jedes Jahr deine Einjährigen in der Gärtnerei neu kaufst, die kosten auch schon Geld. Kommen da locker ein paar Euro zusammen und du brauchst viele Pflanzen für ein Beet. Und das jedes Jahr. Wie kannst du Geld sparen? Selber aussehen und vorziehen. Dann brauchst du nur in Anführungszeichen ein paar Tüten kaufen. Auch die sind nicht für umsonst. Aber dann kannst du deine Pflanzen selber anziehen. Einjährige Pflanzen, wunderschön, blühen wirklich, Gartenzauber, schlechthin. Aber du musst halt jedes Jahr neu ran. Du musst immer neue Pflanzen besorgen, auf welchem Weg auch immer. Du musst sie jedes Jahr neu pflanzen oder aussehen. Weiterer Nachteil, es ist bei uns nicht das ganze Jahr über Sommer. Du hast dann da von Herbst bis Frühjahr, hast du da eine uselige Fläche, auf die du da die ganze Zeit im Garten guckst. Und das ist egal, ob das jetzt ein Mietgarten ist oder ein normaler Garten. Wenn dein Blumenbeet dann leer ist, dann gibt es in der kalten Jahreszeit überhaupt keine Struktur, auf die du da gucken kannst. Das sieht nicht gut aus. Arbeite doch mit mehrjährigen Stauden. Die musst du nur einmal bezahlen und die halten viele Jahre. Jetzt sagst du, Jessica, nee, das geht doch nicht. Die Stauden, die wachsen doch da im Boden. Die werden dann da groß und das ist ihr Standort. Oder kann ich die auch mitnehmen, wenn ich umziehe? Ja, genau das. Die meisten Stauden lassen sich ohne Schwierigkeiten umsetzen. Es gibt eine große Auswahl für Stauden für deinen Garten, für deinen Mietgarten. Die kannst du, wenn dein Mietvertrag endet, mitnehmen und in deinem neuen Garten an einem passenden Standort umpflanzen. Du kennst das auch schon. Du hast doch bestimmt schon mal davon gehört, dass man Stauden teilen kann. Also beherzt mit einem scharfen Spaten eine Pflanze in zwei Teile teilen und dann bleibt der eine Teil der Staude oder deines Grases, bleibt dann dort vor Ort. Den anderen Teil der Pflanze, den setzt du dann an anderer Stelle in deinem Garten. Der Pflanze ist es dann letztlich egal, ob sie dann in 2 Meter Entfernung von ihrem alten Standort steht oder vielleicht auch 5 Kilometer. Wenn du die Pflanze gut versorgst, während des Umzuges und vor allen Dingen auch danach immer gut wässern, ein bisschen hegen und pflegen, dann kannst du deine Stauden mitnehmen. Eine gesunde Pflanze, eine gesunde Staude wird das mitmachen. Hauptsache, die steht an einem für sie guten Standort, auch wenn das jetzt ein neuer Garten ist. Pflanzen können transportiert werden. Dann hast du da ein üppiges, blühendes Beet für wer weiß, wie viele Jahre du dann dort im Garten den zur Miete hast. Wenn die Mietzeit vorbei ist, dann nimmst du deine Stauden mit. Wichtig zu wissen, wenn du da vor deiner Staude stehst und du willst mit ihr umziehen, du willst sie jetzt also da ausgraben, nicht einfach mit dem Spaten so rein, sondern die Wurzeln in der Erde, also das, was die Pflanze hier ernährt, die sind meistens genauso groß ausgeprägt wie das grüne Blattwerk oben drüber. Also, wenn du da die Pflanze ausgraben willst, kannst du dich an der Größe der Pflanze orientieren. Also stichst du da mit deinem Spaten, bei kleineren Stauden hast du dann vielleicht sogar ein Schäufelchen, einen ausreichend großen Kreis um die Pflanze und dann hebelst du die vorsichtig raus, setzt die in ein geeignetes Transportgefäß und dann geht's ab in den neuen Garten. Jetzt fragst du mich, Jessica, geht das mit allen Stauden? Das geht mit ganz vielen Stauden. Natürlich, keine Staude mag das. Die meisten wollen verständlicherweise dort bleiben, wo sie sind. So ein Umzug, der wird ja auch nicht mit Jubelrufen von der Staude da gut geheißen, aber es geht. So, natürlich ist das kein optimales Vorgehen. Natürlich ist das für die Pflanze echt Stress. Natürlich wäre es besser, du könntest dich mit deinem Vermieter einigen. Aber wenn die Alternative zum Umzug bedeutet, dass du da 5 Jahre in einem Mietgarten sitzt mit Rasen- und Kirschlorbeerhecke, dann finde ich den Preis akzeptabel. Mein Gärtnerherz spricht sich natürlich dafür aus, Pflanzen soll man an Ort und Stelle lassen und nicht durch die Welt kajolen. Aber ist es doch schöner, du hast da 5 Jahre eine bunte Vielfalt bei dir im Garten als einfach nur eine Rasenfläche. Mit welchen Stauden kannst du arbeiten? Ich würde dir jetzt eher die Pflanzen aufzählen, die du nicht umsetzen kannst. Das sind vor allen Dingen Pflanzen, die eine tiefe Pfahlwurzel in den Boden treiben. Ganz klar, die kannst du nicht ausgraben. Alle Kamillen, die haben so eine starke, tiefe Pfahlwurzel. Die kannst du nicht umsetzen. Oder auch Kornblumen, beispielhaft Centaurea cyanus, ist jetzt nicht das optimale Beispiel, ich weiß, weil es eine einjährige Pflanze und keine Staude. Die bildet ebenfalls eine Pfahlwurzel aus. So wie viele andere Korbblüter, also Margeriten, Sonnenblumen und Co. Aber auch Lupinen, Mohnarten, vor allem der türkische Mohn, der Papaver orientale, die bilden alle tiefe Pfahlwurzeln aus. Die kannst du nicht mitnehmen. Dann gibt es noch Pflanzen, da sind nicht die Einzeltriebe bewurzelt. Beispielhaft da die Raublattastern oder die Prachtspieren, die Astilben. Die kannst du durch Teilen nicht vermehren. Und geradezu, ja, unteilbar auch Küchenschelle, die Pulsatilla, die geht auch nicht. Einige Pflanzen nehmen es dir auch richtig übel, wenn du da an ihren Wurzeln herumfummelst. Rittersporn, Pfingstrose, die mögen das gar nicht. Wenn du die umsetzen willst, musst du da wirklich arg hinterher sein. Wann kannst du mit Pflanzen umziehen? Der optimale Zeitpunkt? Nun, das entscheidet der Blütezeitpunkt. Frühjahrsblüher. Diese Stauden, die solltest du im Herbst umpflanzen. Sommerblüher, Frühjahr oder Herbst, da bist du flexibel und dann bleiben noch die Pflanzen, die im Herbst blühen. Die werden natürlich wann? Klar, im Frühjahr umgesetzt. So kannst du mit deinen Stauden umziehen. Und mit deinen Gräsern natürlich auch. Die finden das auch nicht super, aber es geht. So, und jetzt treiben wir das noch ein bisschen weiter. Das geht tatsächlich auch mit einigen Sträuchern. Meine Baumschulseele, mein Gärtnerherz findet das nicht gut, aber auch das geht. Natürlich nicht einfach mal eben so und auch nicht ohne, dass du dich im Anschluss nicht um die Pflanze kümmern müsstest. Das geht auch nicht mit allen Sträuchern und mit Bäumen geht das schon mal gar nicht. Allein schon aus logistischen Gründen geht das nicht. Wir hatten es doch gerade eben bei den Stauden. Wurzelwerk in der Erde, ja, das ist ja meistens genauso ausgeprägt wie das Blätterwerk. Jetzt stell dir mal einen schönen Baum bei dir im Garten vor. Schön 10, 15 Meter hoch, 8 Meter, 10 Meter breit. Die potenzielle Wurzelmasse, die du ausgraben müsstest, wäre genauso groß wie die Äste und Zweige von dem Baum. Das geht nicht. So tief kannst du gar nicht mit deinem Spaten graben. Und wie willst du ihn dann anschließend aushebeln? Dazu kommt eine Besonderheit der Wurzel. Die großen Wurzeln, die sind ausschließlich für Stabilität da. Die Wurzeln, die den Baum ernähren, das sind die feinen Wurzeln. Nur die können Wasser aufnehmen. Neben- und Hauptwurzeln, die sammeln das dann und leiten es dann weiter an den Stamm. Diese Feinwurzelzone, die ist immer am Rand der Wurzeln. Das heißt, wenn du den Baum pflanzt, dann sind die Feinwurzeln noch relativ nah am Stamm. Je länger der Baum dort steht, desto weiter weg ist dann diese Feinwurzelzone vom Stamm entfernt. Wenn du die nicht mit ausgräbst, dann wird es der Baum extremst schwierig haben, bei dir im neuen Garten anzuwachsen. Das ist der Grund, warum Baumschulen ihre Ware regelmäßig verschulen. Das heißt, die stechen dann im Grunde genommen die Pflanze regelmäßig einmal komplett ab, wie mit so einer Eiskelle, wie du so Eis aus einer Eispackung rausschiebst. So machen die das mit der Pflanze, damit das Wurzelwerk des Baumes schön kompakt bleibt. So, und ja, letztlich kriegst du da diesen 10, 12 Meter hohen Baum, den kriegst du ja auch gar nicht bei dir im Umzugswagen transportiert. Also das steht alles in gar keinem Verhältnis. Hast du dir einen Baum oder Strauch aus der Baumschule, aus der Gärtnerei gekauft, dann kannst du den gut gerne, ich würde mal sagen, 1-2 Jahre später auch noch umsetzen. Das geht. Wie gesagt, mit Blick auf den Feinwurzelanteil. Auch da wird besagter Baum und Strauch dir dafür nicht zujubeln, nein. Aber es geht. Du musst ihn anschließend aber dann wirklich ein bisschen pflegen und hegen. Es gibt aber Sträucher, die kannst du auch nach ein paar Jahren noch mit dir umziehen lassen. Also besagte 5 Jahre Mietzeit bei dir da im Garten. Welche sind das? Auch hier gibt es wieder Ausnahmen, wie bei den Stauden mit den tiefen Pfahlwurzeln, gibt es auch Gehölze, die wachsen von Haus aus auf eher nährstoffarmen Böden, vielleicht auch auf nährstoffarmen Sandböden, da sind die zu Hause. Und die meisten von diesen Gehölzen, die haben ein tiefes Wurzelwerk. Die haben da oben am Oberboden ja kaum Feinwurzelanteil. Zum Beispiel Gingster oder Säckelblume. Der Cotinus cucugria, der Perückenstrauch, die haben so ein Wurzelwerk. Die sind schwierig zu verpflanzen. Wen kannst du leider auch nicht mit umziehen lassen? Langsam wachsende Laubgehölze. Also zum Beispiel Magnolien oder Blumenhartriegeln. Die kannst du nicht umziehen lassen. Das geht einfach nicht. Es gibt aber Gehölze, die haben von Haus aus, eigentlich würde ich jetzt mal sagen, Baumschulwurzelwerk. Die haben halt nicht diese großen Wurzeln, die in die Breite oder Tiefe wachsen und dann sich immer weiter verzweigen, sondern die haben von Haus aus dicht verzweigte Wurzeln, also viele, viele kleine Wurzeln, eher dann auch am Oberboden. Die kannst du umziehen lassen. Die wachsen bei dir im neuen Garten in der Regel auch wieder gut an. Welche Pflanzen haben so ein verzweigtes Wurzelsystem? So als ob du so einen Wollfaden so aufknäueln würdest. Hortensien haben das. Aber auch die Spiräen, Pfeifenstrauch, Johannisbeere, aber auch ganz viele immergrüne Sträucher. Die Heide zum Beispiel, Buchsbaum, Liguster, Stechpalme und, wer lässt sich auch gut umsetzen, Rhododendron. Die kannst du auch nach einigen Jahren noch umziehen lassen. Bei mir im Garten ist auch ein Strauch umgezogen und ich habe ihn dabei echt nicht nett behandelt. Über wen rede ich? Über die Skimmien. Super robuste Pflanze. Die Skimmie, die kannst du während der Winterruhe wirklich problemlos ausgraben und an einem anderen Ort wieder einpflanzen. Mit solchen Pflanzen kannst du auch in einem Mietgarten ganz, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, normal ein Beet anlegen oder Sträucher haben. Wenn dann dein Mietvertrag ausläuft, musst du da nicht Abschied winken. Du nimmst sie einfach mit. Das hat gleich mehrere Vorteile. Du hast nur einmal bezahlt, die Pflanzen gehören dir, du kannst sie mitnehmen. Weiterhin bei der Wiederherstellung des alten, leeren, langweiligen Gartens müssen keine Pflanzen weggeworfen werden. Du musst dich nicht von ihnen trennen. Zudem hattest du in diesen 5 Jahren in einem Mietgarten eine wunderbare Gartenzeit. Du hast gegärtnert, du konntest Pflanzen, Blumen genießen. Ist doch viel schöner, als einfach nur einen Ort zu haben, wo die Wäschespinne aufgestellt wird und gegebenenfalls die Mülltonnen ihr Zuhause haben. Es wäre natürlich schöner, du könntest dich mit deinem Vermieter einigen, denn ein Umzug, das ist für deine Pflanzen Stress. Das tut ihnen nicht gut und dieses Vorgehen ist nicht optimal. Wenn die Alternative zu einem bunten Staudenbeet da bei dir im Garten einfach nur eine Rasenfläche ist, dann finde ich diesen Weg aber doch gangbar. So, und zum guten Schluss, weil Maria sich das auch gewünscht hat, ein paar DIY-Deko-Pflanzenvorschläge für den Mietgarten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer, ja, ich würde mal sagen, luftigen Konstruktion aus Holzstämmen? Sehr schön finde ich ja Birkenstämme, weil die einfach noch diese schöne Maserung haben, diese ansprechende Rinde. Die stellst du dann gut im Abstand von 50 cm stellst du die dann auf. Wie so kleine Säulen nebeneinander. Diese deine Birkenstammsäulen, die verbindest du dann mit grober Schnur, mit so einer Hanfschnur. An diese Hanfschnur kannst du dann zum Beispiel Gefäße hängen. Diese Gefäße kannst du bepflanzen, zum Beispiel mit den fröhlichen Sommerblumen. Dann hast du da eine Blütenwand bei dir im Garten. Die dient dir gleichzeitig als Struktur und gibt dir auch noch ein bisschen Sichtschutz, wenn da dieser langweilige Stabmattenzaun einfach zu viel Einblick in deinen Garten zulässt. Dann habe ich noch einen Raumteiler für dich mitgebracht. Der ist auch ganz schnell gebaut und auch da brauchst du keine große Anleitung. Du brauchst 2 größere Pflanzgefäße oder 2 Hochbeete und einen oder mehrere Rosenbögen. Du baust dir praktisch ein eigenes Gartentor mit diesen Pflanzgefäßen und da in diese Gefäße steckst du den Rosenbogen einfach rein. Dann kann aus den Hochbeeten heraus lustig die Pflanze da am Rosenbogen hochklimmen, Kapuzinerkresse, einäugige Susanne wicken. Aber versuch's doch auch mal, das finde ich eine richtig schicke Idee, mit Gemüse. Erbsen können klettern, aber auch Kürbisse. Das sieht richtig gut aus, wenn du dann da durch deinen Gemüsetunnel gehst. Tomaten, die musst du ein bisschen helfen. Aber das ist mal ein ganz neuer optischer Aspekt für deinen Garten. Macht richtig was her. Du brauchst Sichtschutz für deine Terrasse. Dann habe ich jetzt hier eine dritte Idee für dich mitgebracht. Aber du kannst natürlich auch gerne in meine Podcast-Folge reinhören. Eine meiner frühen Werk. Sichtschutz mal anders. Oder du baust dir deinen Sichtschutz selber. Auch das geht ganz einfach. Auch hier wieder ein größeres Pflanzgefäß, rechteckiges nehmen und dann besorgst du dir einen Stabmattenzaun. Oder du besorgst dir ein altes Bettgestell. Findest du vielleicht auf den diversen Secondhand-Plattformen. Du weißt auch so eins, so ein bisschen verschnörkelt. Du kannst dann dieses Gestell in das Beet, in das Pflanzgefäß reinstecken und ebenfalls beranken lassen. Hast du super schnell für kleines Geld da einen Sichtschutz gezaubert, noch eine Lichterkette rein oder andere Dekoobjekte. Sieht richtig gut aus. So, wenn dir diese Folge gefallen hat und du hörst mich auf Spotify, dann lass mir doch eine Sternebewertung da. Und natürlich kannst du auch diese Folge gerne kommentieren. Ich freue mich darüber. Und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, auch in deinem Garten zur Miete richtig loszulegen. Du musst da nicht 5 Jahre einfach nur Rasen mähen und auf einer ungemütlichen Terrasse sitzen. Auch ein Garten auf Zeit kann dir richtig viel Gartenzauber bringen. Ich wünsche dir und deinem Garten, was auch immer er sein mag, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.